Habt ihr schon mal was von Koh Phangan gehört?
Die kleine Insel im Süden Thailands ist für uns wie eine moderne Hippie-Insel.
Einheimische, digitale Nomaden und Reisende aus aller Welt genießen hier das Good Life.
Traumstrände, Kokosnusspalmen, Yoga, Studios und vieles mehr.
Alle Reisetipps zu Koh Phangan und Bangkok sowie unsere dreiwöchige Route erfährst du in dieser Podcast-Folge. Travel Optimizer.
Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
Nachreisen erlaubt.
Servus.
Servus.
Zum zweiten Teil unseres Reisepodcasts über Thailand. Wir sitzen immer noch in München in unserer Wohnung seit jetzt zwei Wochen und freuen uns jetzt endlich mal diese Podcast-Folge aufzunehmen und damit auch nochmal ein Stück weit unseren Urlaub Revue passieren zu lassen. Wir sind ja gerade noch rechtzeitig im Februar nach Thailand gereist und gerade noch rechtzeitig wieder zurück, bevor der ganze Wahnsinn hier losging. Und hoffen, ihr könnt mit dieser Thailand-Podcast-Folge ein bisschen träumen.
Euer Fernweh stillen
und vielleicht auch schon den Thailand-Urlaub nach der Corona-Time planen.
Ja, um was ging es in der ersten Podcast-Folge? Dort haben wir euch den Norden von Thailand vorgestellt und euch hoffentlich davon überzeugen können, dass der bisher etwas unterschätzt ist. Wir haben euch die Städte Chiang Mai, Chiang Rai und Pai vorgestellt mit den großartigen Tempeln, einem wunderschönen Dschungeltracking und dem schönen Hippie-Life in Pai.
Genau, und jetzt im zweiten Teil geht's weiter mit bisschen Hippie-Life, nämlich modernem Hippie-Life auf Koh Phangan. Das ist eine Insel neben Koh Samui, also im Süden Thailands, und auch mit Bangkok. Bevor wir aber loslegen, fassen wir vielleicht noch mal ganz kurz unsere Route zusammen. Also wie lange waren wir wo und wie sind wir von A nach B gekommen?
Also wir sind in Bangkok gelandet und sind dann direkt weitergefahren nach Chiang Mai. Dort waren wir 2 Tage. Dann haben wir 2 Tage ein Dschungeltracking in der Nähe von Chiang Mai gemacht, sind dann direkt weiter nach Pai gefahren, wo wir wieder 2 Tage waren.
Genau.
Und dann direkt nach Rai, wo wir nochmal 2 Tage waren.
Wer dieses Abenteuer im Norden Thailands nochmal genauer erfahren möchte, kann entweder die erste Podcast-Folge nochmal anhören oder auch alles nachlesen auf unserem Blog www.traveloptimizer.de. Ihr findet das auch in den Shownotes. Dort gibt es die Route, aber auch nochmal extra Blogartikel zu allen Highlights im Norden.
Um von Norden in den Süden zu kommen, sind wir von Chiang Mai nach Surathani geflogen. Das ist übrigens auch ein Tipp, der nächste Flughafen an Koh Phangan wäre nämlich Koh Samui. Dort sind die Flüge aber meistens relativ teuer, deswegen fliegt lieber nach Surathani. Und von da aus gibt es einige Direktanbieter, die einen zuerst mit dem Bus zum Hafen fahren und dann mit der Fähre vom Hafen nach Koh Phangan. Wir sind da übrigens mit Lomparai und können den gut empfehlen.
Was gibt es jetzt alles auf Koh Phangan zu sehen, beziehungsweise warum sind wir dort eigentlich hin und wie ist die Insel so allgemein? Also Koh Phangan ist relativ klein. Die Insel ist 12 Kilometer breit und ungefähr genauso lang, also perfekt, um alles mit dem Roller zu erkunden. Es gibt dort auch nur sehr, sehr wenige Autos, also auch die Einheimischen fahren alle mit dem Roller. Und es ist auch relativ safe, mit dem Roller zu fahren, weil die Frage wurde uns tatsächlich oft gestellt, wie gefährlich ist es mit dem Roller? Aber ich muss sagen, also ich bin sogar auch mal ein paar Mal alleine gefahren, es ist echt safe, weil der Verkehr auf Koh Phangan sich noch in Grenzen hält im Vergleich zu anderen touristischen Orten in Thailand.
Ja, man muss sagen, man kann die Insel sehr leicht erkunden, aber natürlich sind wir auch mit dem Ziel nach Koh Phangan ein bisschen zu entspannen. Die Tage im Norden waren schon relativ anstrengend, deswegen haben wir erstmal einen kleinen Beachday gemacht am ersten Tag und zwar am Secret Beach. Der ist wirklich relativ klein und hat auch ein paar schroffe Felsformationen. Ganz links gibt es übrigens auch einen FKK-Bereich, wer da mal sich ein bisschen ohne Bikini oder Badehose sonnen möchte. Aber sehr zu empfehlen, man kann dort wirklich super entspannen, ein bisschen ins Wasser reingehen und die Seele baumeln lassen.
Die kann man übrigens auch baumeln lassen in einer wunderschönen Unterkunft, in der wir waren, nämlich das Läufer Natural Resort. Das ist ein super Resort mit einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Also wir hatten da ein einfacheres Zimmer für 30 Euro die Nacht inklusive Frühstück. Es gibt da natürlich auch so richtige Beach-Lodges, so kleine Hütten direkt am Strand, die etwas teurer sind. Aber das einfache Zimmer reicht vollkommen. Man kann den Pool und den privaten Strand und so trotzdem mitbenutzen. Also eine echte Empfehlung von uns. Wer uns kennt, weiß, dass wir natürlich...
Naja, wer Nina kennt.
weiß, dass wir nicht lange an einem Strand chillen können. Deshalb haben wir am zweiten Tag dann mehrere Strände erkundet. Ganz in der Früh waren wir am Mae Hut Beach. Das ist ein Strand mit einer ganz langen weißen Sandzunge.
Im Norden der Insel.
Genau, im Norden der Insel. Und die Sandzunge führt zu einer kleineren Insel, die man eben nur begehen kann, wenn Low Tide ist. Also wenn die Sandzunge zu sehen ist, kann man darüber laufen. Also echt ganz cool.
Was auch richtig empfehlenswert ist, also ruhig auch für den ganzen Tag, ist der Malibu Beach. Der ist wirklich ganz im Norden. Und weil dort keine Hotels sind, ist der ziemlich untouristisch. Also man muss dort mit dem Roller hinfahren. Und man muss schon sagen, das war eigentlich so der schönste Strand. Ja, ja. Auch durch das, dass es so ruhig war.
Definitiv. Es gibt dort auch einige Schaukeln und man kann ganz seicht ins Wasser gehen. Also ganz cool.
Kleine Beachbar. Sehr, sehr empfehlenswert, der Malibu Beach. Wer oder wem den nicht so gefällt, der kann auch zum Salad Beach, der ist auch relativ schön, nicht ganz so groß und dort sind auch Hotels, also ist er ein bisschen voller, ein bisschen belebter, aber auch dort kann man wieder sehr
der
schön entspannen.
Der Vorteil an solchen Stränden ist halt, dass halt auch Restaurants und so kleine Imbissbuden direkt am Strand sind, also man kann sich auch mal eine Kokosnuss oder einen Snack oder so mittags holen, das ist halt der Vorteil.
Egal, ob man jetzt am Salad Beach oder am Malibu Beach den Tag verbracht hat, man sollte den Sonnenuntergang definitiv in der nahegelegenen 360 Bar genießen. Ja. Ist richtig cool, ist auf dem Berg oben und von dort aus kann man auch die Mae Hut Beach, also mit der weißen Sandzunge sehen. Und man hat dann wirklich einen brutalen Sonnenuntergang.
Mega, da besorgt man sich einfach ein Getränk an der Bar und chillt dort. Richtig, richtig cool. Bei der Rückfahrt, wer dann immer noch nicht genug hat vom Feiern, kann auch bei der Sabai Bar vorbeischauen. Das ist so eine ganz coole, urige Reggae-Bar, auch mit einer genialen Aussicht. Also lohnt sich auch tagsüber, die von einer kleinen Familie betrieben wird und quasi direkt neben dem Wohnzimmer der Familie ist. Also sehr, sehr cool.
Am nächsten Tag wollten wir dann doch mal wieder ein bisschen sportlich aktiv werden, nachdem wir ja zwei Tage an den Stränden gechillt haben und haben den höchsten Berg der Insel, den Khao Ra, bestiegen. Bestiegen ist jetzt ein bisschen übertrieben, also er hat so ungefähr 1000 Meter, was dann doch gar nicht so wenig ist.
Es hat sich echt gezogen, vor allem die Wanderung. Naja, also ich glaub, wir haben
es ist halt eine extreme Luftfeuchte dort, also man braucht dann doch so 2-3 Stunden für die Wanderung, es sind so ungefähr 500 Höhenmeter, aber es ist wie eine endlose Treppe. Am Anfang ist es noch relativ normal, aber dann ist es irgendwann wie eine endlose Treppe, was natürlich ordentlich in die Beine geht. Ja.
Das Gute ist, man läuft eigentlich die meiste Zeit im Dschungel bzw. im Wald. Das heißt, da geht es noch einigermaßen. Weiter oben wird es dann natürlich immer heißer und drückender. Aber der Aussichtspunkt ist ganz cool, denn von dort aus sieht man dann auch das Meer und den Strand. Also lohnt sich definitiv, wenn man sich einfach mal ein bisschen sportlicher betätigen möchte.
Wer dann, also das kann man super am Vormittag machen oder sollte man unbedingt am Vormittag machen, weil es sonst wirklich extrem heiß wird. Am Nachmittag kann man dann wieder ein bisschen entspannen, entweder im Osten der Insel, im Phong Nha Yai Beach oder auf dem Secret Mountain oder die Secret Mountain Bar eigentlich, um es richtig zu sagen. Von dort aus hat man auch einen brutal geilen Ausblick wieder und dort ist auch ein Pool und dort kann man einfach wirklich nachmittags schön seine Füße ein bisschen ins Wasser hängen, seine Beine entspannen lassen von einem doch relativ anstrengenden
und
Hike.
Und den Ausblick genießen.
Ist nicht schlecht, genau.
Also schaut euch da unbedingt auch mal die Bilder auf dem Blog an. Die werden euch definitiv überzeugen, da hinzufahren. Am nächsten Tag haben wir dann einen Ausflug gemacht, den haben wir schon am Vortag gebucht, nämlich mit Orion Tours zum Ang Thong National Park. Das war ein Ganztagesausflug, wir sind da um 8 Uhr losgefahren mit so einem großen Ausflugsboot, da waren natürlich 30 bis 40 andere Touristen drauf. Es hat sich aber relativ gut verlaufen auf dem Boot. Also es ist relativ
ein großes Boot, ja.
Genau, dadurch wird man natürlich auch nicht so schnell seekrank und man fährt dann nämlich locker 1,5 Stunden zu diesem Nationalpark.
Das ist auch ein bisschen der Unterschied zwischen Orion Tours und den anderen Touranbietern. Die anderen benutzen Speedboote und der hat ein normales Boot, also ein größeres normales Boot. Und das Coole daran ist aber, man braucht zwar länger, das ist ein Nachteil, aber dafür bleibt man auch am längsten von allen Anbietern in dem Nationalpark. Unter anderem nämlich dann am letzten Spot auch, wo man dann zum Schluss ganz alleine ist, nur noch mit seinen anderen Bootsgenossen. Und das ist dann schon richtig cool, weil man den ganzen Strand und den Aussichtspunkt, den extrem geilen Aussichtspunkt für sich alleine hat.
Genau. Also an sich läuft die Tour so ab, eigentlich alle Touren, es gibt mehrere Stops, einmal eine kurze Kajaktour, einmal ein Mittagessen an dem Strand und einmal dann eben nochmal ein weiterer Strand, wo man zu einem Aussichtspunkt hochlaufen kann. Und bei unserem Tourenanbieter war es eben so, dass wir immer die letzte Tourgruppe im Prinzip bei dem jeweiligen Spot waren und dadurch auch etwas mehr Zeit hatten und sozusagen nicht die anderen Touristen irgendwie schon im Rücken.
Ja, und gerade jetzt, also die Kajaktour war wirklich ganz cool, weil das ist auch Kalkstein, der teilweise ausgeschwemmt ist oder vom Wasser ausgeschwemmt ist. Und dann mit dem Kajak kommt man halt mal ganz nah hin und kann dann auch den ein bisschen berühren. Muss aber aufpassen, weil es ist extrem scharf, wirklich, ja, die Kanten. Ja. Und es sieht natürlich auch sehr, sehr cool aus. Darf man auch ruhig erwähnen, wenn man mit dem Kajak rechts ragt eine Insel heraus, links ragt eine Insel heraus. Und man ist da nur mit dem Kajak unterwegs. Das war schon ganz cool.
Das Einzige, was ein bisschen schade war, dass bei uns die Sicht im Wasser sehr, sehr schlecht war. Deshalb konnten wir auch nicht tauchen beispielsweise. Aber auch beim Schnorcheln hat man leider keinen Meter weit gesehen. Das heißt, die Schnorcheltour ist etwas ins Wasser gefallen. War aber nicht so schlimm, denn dafür gab es ein Sprungbrett auf diesem Riesenboot. Und dann haben die Leute halt da ihren Spaß gehabt. Also war eigentlich ganz cool. Und auch das Mittagessen war echt lecker. Also wir können euch den Anbieter Orion Tours definitiv empfehlen.
Ja, und zum Schluss ging es eben, wie schon erwähnt, zu dem höchsten Aussichtspunkt in den Angthong Nationalpark. Und der ist wirklich brutal geil. Ja. Also guckt euch da mal die Bilder auf dem Blog an. Dann versichere ich euch, ihr wollt auch diesen Ausflug machen.
Also die Tour war mit 2200 Baht, also umgerechnet 65 Euro, nicht günstig. Aber da ist eben der Eintritt in den Nationalpark, das Mittag, also im Prinzip drei Mahlzeiten, Frühstück, Mittag, Abendessen mit dabei, die Kajaks, die man sich ausleiht und so weiter. Also es lohnt sich definitiv. Und ja, die vielen kleinen Inseln sind einfach ein Traum, vor allem eben dieser Aussichtspunkt.
So, nachdem wir jetzt zwei Tage doch relativ aktiv waren, waren wir jetzt nochmal zwei Tage auf Koh Phangan und da hat man so ein bisschen so die Wahlmöglichkeit, je nachdem, wie viel Lust man noch hat. Entweder chillt man einfach nur im coolen Resort an einem der Strände, wo man schon war, oder man fährt nochmal runter in den Süden. Dort gibt es den Hat Rin Beach. Der Hat Rin Beach ist übrigens auch der, wo die bekannten Full Moon Partys stattfinden. Ist jetzt auch ein ganz schöner Strand. Muss man aber meiner Meinung nach nicht unbedingt machen. Der Lela Beach, der ist auch ganz in der Nähe und der ist ein bisschen anders. Und zwar sind da viele Bäume auf dem am Beach direkt.
Keine Palmen, sondern eben Bäume.
Und dadurch ist der so ein bisschen kleiner, privater, versteckter. Also der sieht, der sieht tatsächlich ein bisschen anders oder deutlich anders aus als die anderen Strände, die man so sieht. Und natürlich, was kann man auf Koh Phangan noch machen? Ja, Tauchen, Schnorchelausflüge kann man nochmal machen. Das bietet sich an, wenn die Sicht besser ist wie bei uns. Ja. Oder natürlich Yoga. Es gibt dort ja unglaublich viele Yoga-Studios.
Auch in unserem Hotel wurde Yoga angeboten.
Ja. Kann man auch super machen. Oder sich einfach mal nochmal richtig viele Massagen gönnen. Ja. Massage kostet dort ungefähr so 8 bis 10 Euro, je nachdem, was man nimmt. Also ein brutaler Preis.
Und was wir ganz vergessen haben, was man unbedingt machen sollte, ist der Sen Beach. Das ist so auch ein sehr bekannter Beach, der ist gar nicht weit weg von unserem Resort, also 2 Minuten vielleicht mit dem Roller und jeden Abend treffen sich dort zum Sonnenuntergang Trommler und so die modernen Hippies, die wir am Anfang beschrieben haben und singen und tanzen dort. Also das ist dann echt ein Schauspiel. Ja. Tagsüber ist der Strand.
Eine elektrisierende Atmosphäre,
ja. Man kann sich da ein Bierchen holen. Sollte
man unbedingt mal angucken. Und die Sonne geht übrigens dort auch unter, direkt da über das Wasser. Ist richtig, richtig schön auch. Stimmt, hätte man fast vergessen.
Ja, also das sollte man vielleicht am ersten und unbedingt am letzten Tag machen.
Ja, nach einer Woche Koh Phangan geht es dann zum Schluss nochmal für 3 Tage nach Bangkok. Dort kann man entweder mit einer Nachtfähre bzw. Nachtbus hinkommen. Das wird wieder direkt angeboten von dem Lomparai. Oder man fährt mit der Fähre wieder zurück nach Surathani und fliegt dann von Surathani nach Bangkok. In Bangkok angekommen, kann man erstmal so ein bisschen noch entspannen, die Stadt auf sich ein bisschen wirken lassen. Das wird nämlich ein Riesenunterschied sein, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Von der sehr gechillten Insel Koh Phangan in den Trubel von Bangkok ist erstmal ein kleiner Schock.
Ja, und es gibt welche, die lieben Bangkok und es gibt welche, die hassen Bangkok. Also wir sind so ein Mittelding. Also nach 3 Tagen Bangkok reicht es uns meistens in der Großstadt, aber es gibt halt einfach echt richtig viel zu sehen.
Mit dem Sightseeing ging es dann am nächsten Tag los. Und zwar haben wir gleich ganz früh morgens, Einlass ist um 8.30 Uhr, den Grand Palace gemacht. Der Grand Palace bzw. der Tempel, der sich darin befindet, ist wirklich auch richtig, richtig krass.
Ja, also man weiß gar nicht, wo man als erstes hinschauen soll. Es glitzert von allen Ecken. Da ein kleiner Tempel, dann da wieder ganz viele Chedis, große Chedis, kleine Chedis, da ja, eine Butterstatue.
Vor allem es glitzert
also,
alles in Gold, ja. Und das absolute Highlight in dem Tempel ist eigentlich der Smaragdbuddha. Also ich habe es ja schon mal in der letzten Folge angesprochen gehabt. Der hat sich mal in Chiang Mai befunden, aber jetzt ist der Smaragdbuddha, das ist einer der Heiligtümer von Thailand, befindet sich auch in diesem Tempel und der ist wirklich aufgebaut mit einem Altar.
Der ist aber gar nicht so groß, also ich hätte mir den
viel größer
vorgestellt.
Aber der Altar ist riesig und alles in Gold, 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 überall Gold, also richtig beeindruckend. Der Grand Palace ist übrigens auch ziemlich teuer mit 500 Baht, also fast 20 Euro für Touristen, aber es lohnt sich schon definitiv.
Und es ist halt echt sehr, sehr voll, also deshalb sollte man unbedingt gleich in der Früh um 8.30 Uhr vor dem Einlass schon dort sein, denn dort bilden sich schon lange Schlangen und man möchte, glaube ich, nicht noch länger anstehen.
Für uns ging es dann direkt weiter nach Chinatown. Gegenüber vom Grand Palace ist übrigens der Wat Po, aber den wollten wir auch ein bisschen ohne Touristen genießen. Deswegen haben wir den erst 2 Tage später gemacht und nicht direkt. Viele gehen dann direkt rüber.
Vielleicht kann man noch ganz kurz sagen, jetzt wie wir eben von A nach B gekommen sind in Bangkok. Und zwar empfehlen wir euch da unbedingt vorher die Grab-App runterzuladen. Grab ist sowas wie Uber und man kann im Vorfeld dann einfach schon seinen Zielort eingeben. Die App weiß, wo man sich befindet und dann sieht man auch, wie viele Taxis es in der Umgebung gibt. Man sieht auch den festen Fixpreis und kann dann das Taxi sozusagen buchen. Das heißt, man erspart sich einfach die Verhandlungen mit dem Taxifahrer und kommt sicher an den Ort, wo man auch hin will. Also definitiv eine Empfehlung.
Sehr, sehr entspannend.
Und ist auch echt günstig.
Stimmt.
Genau.
Ja, Chinatown ist dann sehr pulsierend, sehr interessant von den Gerüchen her.
Definitiv.
Ja, Chinatown hat so einen Local Market quasi, dort kann man durchgehen, der ist wirklich riesig. Er unterteilt sich von einer größeren Straße
in
zig Seitengassen und die unterteilen sich dann nochmal in zig
Seitengassen. Und das ist auch nicht mehr dann
in
Google Maps irgendwie ersichtlich. Also wenn ich da alleine reingehen würde, ich glaube, ich würde nie wieder rauskommen.
Ja, und dort gibt es wirklich alles, also von Essen über
Plastikartikel, Föhn, gefälschte Taschen,
stimmt, alles gefälschte,
Gold,
Uhren,
stimmt,
Friseure,
Metzger,
Klempner,
alles.
Wirklich alles. Man kann dort alles bekommen, wenn man möchte, glaube ich. Und es riecht, wie gesagt, sehr, sehr interessant.
Ja, aber es reicht eigentlich auch, wenn man dann mal eine Stunde durchspaziert.
Ja, eine Stunde war mir jetzt schon fast zu viel. Also so 30 Minuten reicht eigentlich. Seht schon, Chinatown hat uns jetzt nicht so mega fasziniert. Nee. Manche schwärmen da davon. Macht euch einfach selbst ein Bild davon, würde ich mal empfehlen.
Das ist gut. Wir sind dann weiter gelaufen zum Golden Mountain, zum Lua Po Tho. Und das ist sozusagen ein kleiner Geheimtipp. Also das ist auch nochmal ein riesiger Chedi und ein Tempel auf einem kleinen Berg mitten in der Stadt. Und
ein künstlicher Berg vor allem.
Und da läuft man einmal außen rum und ist dann sozusagen ganz oben und hat eine wundervolle Aussicht über die Altstadt in Bangkok. Also es ist jetzt nicht, man sieht die Skyline von Weitem und ist eigentlich echt ganz cool. Vor allem waren wir die einzigen Touris dort.
Stimmt, ja, da waren sonst nur Einheimische. Mhm. Deswegen Geheimtipp.
Was kein Geheimtipp ist, ist dann die Khao San Road. Dort waren wir dann zum Mittagessen und die Khao San Road ist die berühmte Backpackerstraße. Also dort wimmelt es von Restaurants, Bars, Hostels und wer da abends feiern gehen will in Bangkok, ist dort definitiv gut aufgehoben.
Das stimmt, ja. Wir haben dann nach dem späten Mittagessen auf der Khao San Road uns noch eine entspannende Massage gegönnt.
Einen kurzen Chill im Hotelzimmer.
Ein Powernap, ja.
Und dann ging es abends weiter zum Rajada Train Market. Der ist etwas außerhalb, dort sind wir mit der Metro hingefahren. Das ist auch ein ganz cooles Erlebnis. Die ist nämlich sehr modern in Bangkok. Der Rajada Train Market ist aber auch ganz besonders. Dort läuft nämlich alles ein bisschen geordneter ab als auf den typischen traditionellen Märkten und es gibt dort auch viele Startups und kleine Künstler, die ihre Produkte ausstellen. Das heißt, man bekommt dort halt nicht wie bei den anderen Märkten immer das Gleiche, immer die gleichen Souvenirs, sondern einfach mal ein bisschen was anderes. Und dort gibt's auch ganz coole so Container-Bars und so Rooftop-Bars, wo man dann auch nochmal was essen und trinken kann. Also echt ganz cool
ganz, für den ganz Abend. Ganz, ganz hip, ja. Hat mir persönlich fast ein bisschen besser gefallen als so die traditionellen Märkte. Das Highlight von dem Markt oder einer der Highlights eigentlich ist aber auch, dass man zum Sonnenuntergang auf das Parkdeck vom gegenüberliegenden, von der gegenüberliegenden Shopping Mall gehen kann und dann von
das
dort.
Esplanada Center heißt
das. Das Esplanada Center und von dort aus am 5. oder 6. Stock kann man dann wunderbar auf den Markt gucken und auf den Sonnenuntergang. Und der Markt hat so bunte Dächer und die sind dann von unten beleuchtet und es sieht echt sehr, sehr cool
vor
aus.
Vor allem, weil dahinter dann halt die Skyline von Bangkok ist und dann der Sonnenuntergang ist einfach genial.
Ja. Guck da am besten auch mal bei unserem Blogartikel für ein paar Impressionen vorbei, um sich das noch besser vorstellen zu können. Ja.
Ein ganz cooler weiterer Markt, den haben wir am nächsten Tag gemacht und zwar gleich in der Früh, ich glaube um 5:30 ging es los, nämlich der Mekong Zugmarkt und ein schwimmender Markt, der berühmte Dem Nuen Daduak Markt. Und wir sind da mit einer Tour hingefahren, die wir über Get Your Guide gebucht haben. Wir haben euch das auch im Blogartikel verlinkt, falls ihr die gleiche Tour buchen wollt. Wir sind, wie gesagt, sehr früh morgens gestartet und sind dann erstmal mit dem Minivan zu einem Bahnhof gefahren und von dort aus mit dem Zug weiter nach Mekong. Und dort kam dann auch schon während der Zugfahrt das Highlight. Wir sind nämlich durch den Zugmarkt gefahren und wie der Name schon sagt, ist der Markt sozusagen direkt bei den Bahngleisen. Die Stände sind sogar so nah an den Bahngleisen, dass jedes Mal, wenn dort ein Zug durchfährt, müssen die Leute ihre Stände ein bisschen zurückschieben und auch die Sonnendecks einfach mal einklappen. Und wenn der Zug wieder vorbeigefahren ist, klappt man einfach den Sonnenschirm wieder aus und schiebt einfach das Obst und Gemüse ein bisschen weiter nach vorne und verkauft wieder ganz normal. Und das hat sich dadurch entwickelt, dass der Markt dort schon immer mal war, bis man da halt dann die Bahngleise durchgebaut hat. Und weil die Thailänder aber nicht auf ihren Markt verzichten wollten, hat man sich einfach überlegt, den Markt dort weiterhin zu lassen. Vor allem konnten die Zugreisenden dann die frische Ware vom Zug aus schon sehen. Also ein kleiner Verkaufstrick sozusagen.
Also das ist wirklich so, dass das Gemüse und Obst teilweise 5 Zentimeter von dem Bahngleis ist krass, ja, entfernt sind. Also es ist richtig crazy. Sollte man auf alle Fälle mal angucken. Ja.
Auch wenn dort viele Touristen sind, ist es tatsächlich so, dass dort auch noch, also der Markt ist nicht nur für die Touristen da, sondern die Locals kaufen dort tatsächlich auch ein. Der nächste Markt, der schwimmende Markt, ist allerdings schon sehr touristisch, muss man sagen. Also es ist kein Local Market mehr.
Ja, da gibt's keine Essensstände, also dort werden keine Lebensmittel mehr verkauft, sondern eigentlich nur noch Essen und Souvenirs. Stört mich persönlich jetzt eher weniger. Was wirklich cool ist, ist der schwimmende Markt an sich. Wir haben uns dort auch nochmal so ein Floß gemietet, um dann eben von Stand zu Stand mit dem Floß zu fahren. Und das ist irgendwie schon ein Highlight, wenn dann so die kleine Thai-Tante auf ihrem Boot vorbeifährt und dir einen Sticky Rice andrehen will.
Überteuerten Sticky Rice.
Ja, und dann irgendwie nochmal um 6-fache von ihrem Originalpreis runtergeht. Ja. Also man muss da unbedingt handeln. Ganz, ganz wichtig, dass man dort handelt. Es ist alles mindestens 6-mal, 10-mal so teuer, wie es eigentlich sein darf. Und das ist dann schon ein echt cooles Erlebnis. Und es ist, wie gesagt, durch das, dass man sich auch auf dem Boot befindet, nicht so ein Durcheinander. Also ihr seht schon, ich mag das irgendwie nicht ganz so, wenn es so ein Riesendurcheinander ist. Und deswegen hat mir das richtig gut gefallen, weil es ist eben nicht nur ein Markt, es ist ein schwimmender Markt.
Genau. Aber es war ein cooler Halbtagesausflug. Wir sind dann nachmittags um 2 Uhr wieder in Bangkok angekommen und hatten dann noch Zeit, uns den Lumpini Park anzuschauen. Das ist so der größte Stadtpark in Bangkok. Es ist jetzt nicht der schönste Stadtpark, den ich je gesehen habe. Also es ist halt ein Park, man hört aber trotzdem irgendwie noch die Autos. Aber es ist halt so die einzige große Erholungsoase mitten in der Stadt.
Genau. Kann man machen, muss man jetzt aber nicht unbedingt machen. Was schon sehr empfehlenswert ist, ist aber unser Abendprogramm gewesen.
Oh,
und zwar
ja,
waren wir auf der Skybar im Lebua Tower. Das ist die berühmte Hangover Bar. Die ist an sich kostenlos. Mhm. Aber Achtung, zwei Achtungs gibt es hier. Ja. Das erste, man muss einen Dresscode beachten. Man kann mit keiner Jeans, mit keiner kurzen Hose, also man sollte eher eine Stoffhose als Mann tragen, als Frau, vielleicht ein Kleid, keine Flipflops auf keinen Fall, also geschlossene Schuhe. Und das zweite, Achtung, ist, durch das, dass die Bar halt einfach so bekannt ist durch den Hangover-Film, ist die extrem teuer.
Ja, das Ganze ist ja auch in einem 5-Sterne-Hotel, also die Bar gehört zu einem 5-Sterne-Hotel, deshalb eben auch die hohen Preise und natürlich auch der Dresscode. Aber es
lohnt. Hohe Preise ist übrigens 35 Euro für einen Cocktail.
Was? Auch Bier und Wein ist nicht günstiger. Deshalb haben wir uns dann tatsächlich für einen Cocktail entschieden. Da hat unser Herz jetzt nicht so stark geblutet. Wir haben nämlich einfach dann das halt als Eintrittspreis verrechnet. Also kann man sich schon mal gönnen, wenn man in Bangkok ist. Und die Aussicht ist übrigens gigantisch. Also ja.
Lohnt sich schon für ein Getränk, wenn es der Geldbeutel zulässt. So, jetzt ist der letzte Tag angebrochen und ich habe es am Anfang schon mal gesagt, wir haben frühmorgens dann gleich den Wat Pho gemacht. Der Wat Pho befindet sich direkt gegenüber vom Grand Palace und der Wat Pho ist einer der bekanntesten Tempel und beinhaltet unter anderem den großen liegenden Buddha, der sehr, sehr bekannt ist. Und der Tempel, glaube ich, hat die meisten Chedis, die ich hier in Thailand, in den vielen Tempeln, die wir waren, hat. Also es lohnt sich definitiv. Gerade früh morgens sind noch keine Touristen eigentlich dort. Ja. Man kann da wirklich dann in Ruhe mal durchspazieren. Sehr, sehr angenehm. Übrigens, was wir noch vergessen haben, im Wat Pho und im Grand Palace ist auch ein sehr strenger Dresscode. Man darf nur mit langer Hose dort rein. Kurze Hose geht nicht.
Und auch schulterbedeckt, also T-Shirt statt Top. Nach dem Wat Pho sind wir dann einmal über den Fluss gefahren mit so einer Fähre und waren dann schon auch im Wat Arun. Der Wat Arun ist ein alter Tempel, der aber renoviert wurde. Und
kennt eigentlich auch jeder. Genau. Ist einer der Wahrzeichen von Thailand und definitiv von Bangkok.
Weil er direkt am Fluss liegt.
Und er hat einen riesen Chedi, also so eine riesen Spitze. Und außenrum sind nochmal 4 auch sehr große, aber etwas kleinere Chedis. Genau. Und der wurde jetzt die letzten Jahre renoviert und sieht wirklich super, super schön aus, muss ich sagen.
Mit ganz vielen Mosaik-Details und es gibt auch verschiedene Ebenen und jede Ebene hat dann natürlich eine buddhistische andere Bedeutung. Man kann sich da auch einfach mal einlesen. Wir haben auch auf dem Blog ein bisschen was dazu geschrieben. Genau.
Ja, nachmittags ging es dann für uns noch zum Abschluss in ein paar Shopping Center. Da gibt es ja wirklich einige in Bangkok. Wir können eigentlich das Siam Center zur Abkühlung, ja. Wir können das Siam Center empfehlen. Das ist eher so ein bisschen edler, luxuriöser. Das MBK Einkaufscenter ist das größte der Welt, aber ist eher mit vielen so Ramschläden. Also ich weiß nicht, ob ich das unbedingt empfehlen würde. Was wirklich auch ein cooles Einkaufscenter ist, ist das M-Quartier. Dort ist im Einkaufscenter ein kleiner Dschungel.
Aber nochmal kurz zum MBK-Einkaufscenter. Also man muss sich das mal vorstellen, in diesem Einkaufscenter sind über 2000 Geschäfte. Also es ist wie eine kleine Stadt.
Das schon.
Ja.
Aber trotzdem viele Ramschläge.
Genau. Abends waren wir dann noch auf dem Mahanakhon Skywalk Tower. Da ist nämlich das Besondere, dass man über einen Glasboden laufen kann. Ich glaube, das ist sogar der größte Glasboden der Welt. Man kennt es auch von anderen Hochhäusern auf der Welt, dass man da drüber laufen kann. Aber so groß
ist eigentlich keiner.
Genau, der kostet umgerechnet ca. 25 Euro Eintritt. Also relativ viel. Allerdings sind dafür im Vergleich zum Lebua Tower die Getränke oben etwas günstiger.
Ja, 8 Euro ein Bier ist zwar auch relativ viel, aber ist auch noch okay. Man muss aber dazu sagen, der Skywalk ist eher ein bisschen touristischer. Also das im Lebua hat immer noch einen sehr edlen Barcharakter. Das am Skywalk, im Mahanakhon Tower, das ist eher so ein bisschen touristischer. Auch so gestaltet, sage ich
mal. Genau. Es gibt aber noch einige andere Skybars, die haben wir euch auch nochmal auf dem Blog zusammengefasst, da könnt ihr auch nochmal nachschauen. Aber die zwei können wir euch definitiv empfehlen.
Ja, und damit ist unser 3-wöchiger Urlaub in Thailand beendet. Ja,
ja. Leider. Ihr könnt aber natürlich nochmal die komplette Route auch auf unserem Blog nachlesen. Wir verlinken euch das in den Shownotes. Und jetzt am Ende fassen wir aber nochmal ganz kurz unser Fazit zusammen.
Ja, also als Fazit kann man wirklich sagen, Thailand hat wirklich sehr viele schöne Inseln, aber man sollte wirklich das ganze Land bereisen. Also auch der Norden hat wirklich einiges zu bieten. Ne? Er hat keinen Strand, aber dafür ist es deutlich ursprünglicher und abenteuerlicher, gerade mit dem Dschungelwalk und den vielen schönen Tempeln, die es dort gibt. Und daher wirklich sehr, sehr empfehlenswert.
Wir haben auch schon mal eine Podcast-Folge über Thailand aufgenommen mit den Reisebloggern von Einfach Losgereist. Und die haben uns auch nochmal weitere Inseln empfohlen. Also falls ihr da vielleicht schon mal in Thailand wart, könnt ihr da nochmal reinhören und euch inspirieren lassen, welche coolen, nicht touristischen Inseln es noch so gibt.
Aber jetzt zu unseren Highlights. Nina, was war für dich dein Highlight in Thailand?
Also wenn ich jetzt so in der Quarantäne zurückdenke an diesen wunderschönen Urlaub, dann war definitiv das Rollerfahren über Koh Phangan mein Highlight. Einfach dieses Freiheitsgefühl. Man kann rausgehen und tun und lassen, was man will. Man hat irgendwie so die Meeresluft im Rollerhelm, spürt man. Das war mein Highlight. Und deins?
Ich muss sagen, für mich war das Highlight irgendwie die Tempel in Chiang Rai. Also der blaue Tempel und der weiße Tempel waren wirklich richtig, richtig krass.
Okay, und jetzt am Ende gibt es wie immer noch die Optimizer-Tipps, also die wichtigsten Tipps nochmal zusammengefasst für Thailand.
Der erste Tipp ist gleich, registriere dich unbedingt für die Grab-App, damit du die nervigen Taxiverhandlungen in Bangkok nicht führen musst.
Zweiter Tipp, unbedingt Moskitospray mitnehmen. Koh Phangan ist nämlich ein schwaches Malaria- und Dengue-Fiebergebiet und man möchte da nicht gestochen werden. Im Norden gibt es keine Krankheiten, aber es ist halt trotzdem nervig wegen den Moskitos.
Achte bei den Restaurants und vor allem bei den Straßenständen darauf, dass kein Glutamat verwendet wird. Die englische Bezeichnung dafür ist übrigens MNG.
Und bei Fruchtshakes wird oft zusätzlich nochmal Zucker reingetan. Also sag am besten immer bei der Bestellung without sugar.
Ansonsten ist es viel zu süß.
Genau.
Und wenn ihr euch einen Roller mietet, holt euch unbedingt auch einen Helm und checkt auch den Roller nochmal, ob er auch wirklich gut ist, weil manchmal sind es schon ein bisschen wackelige Dinger.
Genau. Das war's mit unseren Optimizer-Tipps und das war's jetzt auch mit unseren beiden Folgen über Thailand. Wir hoffen, euch hat's gefallen und wir konnten euer Fernweh jetzt während der Corona-Zeit ein bisschen stillen, aber wir sind
zwei extra lange in Thailand-Folgen.
Genau, aber wir sind uns sicher, es kommt wieder eine Zeit, in der man nach Thailand reisen kann und bis dahin kann man jetzt einfach noch ein bisschen träumen und schon mal vielleicht anfangen, die Reise zu planen. Ihr könnt, wie gesagt, nochmal alles nachlesen auf dem Blog, alle Highlights und auch die komplette Route www.traveloptimizer.de. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich wirklich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wenn ihr uns abonniert.
In diesem Sinne, bleibt zu Hause, bleibt gesund.
Bis zum nächsten Mal.